Hallo und herzlich willkommen zum Gottesdienst der Gemeinde mit Profil. Wir wünschen dir eine gute Zeit mit der nachfolgenden Predigt und Gottes Segen.
Guten Morgen, ihr Lieben. Wisst ihr, nach so einem Lobpreis habe ich eigentlich gar keine Lust mehr, was zu sagen, weil es wurde eigentlich schon alles gesungen, oder? Ist ein bisschen schwierig, da wieder so einen Einstieg zu finden. Aber wir versuchen es trotzdem, oder? Ihr Lieben, ich hoffe, ihr konntet eure Urlaubsphase genießen. Ich habe zumindest bei einigen im Status, ich liebe es ja immer so zu sehen, so abends, wer etwas so postet, in welchem Orten er sich befindet, was er so alles mit der Familie oder mit Freunden tut. Oder auch alleine, das kann auch sein. Und das mag ich dann. Und eigentlich nach den Bildern zufolge hattet ihr eine gute Zeit. Zumindest die ich jetzt so verfolgt habe. In meiner letzten Predigt im August, da habe ich ja über die Mauern von Jericho gesprochen, wenn ihr euch erinnern könnt. Und da ging es darum, in erster Linie die äußerlichen Mauern, die wir als Schutz so aufbauen, und die inneren Mauern, diese Fassade nach außen und diese Fassade nach innen, dass wir die brechen lassen, damit Gott endlich Land in unser Herz einnehmen kann. Ja? Aber die Frage richtet sich doch nach dem Mauerfall, quasi nachdem diese Mauern gefallen sind, was passiert denn dann überhaupt? Gibt es dann noch einen Kampf? Sind wir dann ohne Schutz und ausgeliefert? Fühlen wir uns geschützt? Brauchen wir überhaupt noch Schutz? Und deshalb, ihr Lieben, will ich gleich mit einer Bibelstelle starten. Und die steht im Epheserbrief im Kapitel 6. Und dort steht geschrieben, im Kapitel 6, Vers 10 bis 20, könnt ihr alle mitlesen. Wer eine Bibel hat, darf sie gerne aufschlagen. Ist immer wichtig, nachzulesen und zu überprüfen. Ich lese euch das mal vor. Der geistliche Kampf und die Waffenrüstung des Christen. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Das schreibt Paulus im Epheserbrief. Und wenn man so diesen Text sich so anhört, geistliche Mächte, Bosheit, die Weltmächte, die Herrschaft, Krieg, Kampf, Waffenrüstung, dann denkt man doch in erster Linie, was soll das? Jesus hat gesagt, steckt das Schwert ein. Das hat er zu Petrus gesagt. Denn wer mit dem Schwert kämpft, der wird durch das Schwert umkommen. Es passt nicht so richtig mit unserem Language, mit unserer Theologie, wenn wir über Kampf nachdenken, wenn es ums Glaube geht. Und die Bibelstelle sagt das deutlich, der Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut. Damit ist der Mensch an sich gemeint. Es geht hier nicht von Mensch gegen Mensch zu kämpfen, sondern um eine unsichtbare und geistliche Macht. Um das zu verstehen, brauchen wir die geistliche Brille. Alle, die eine Brille haben, wissen, wie es sich anfühlt, eine Brille immer zu tragen. Und wenn man keine hat, ne, Martin? Aber diese Brille brauchen wir unbedingt. Denn diese geistlichen Mächte, diese Feinde wollen nur eins. Die wollen uns von Gott immer wegzerren. Das ist seine Mission. Das ist die Mission dieser geistlichen Mächte. Und warum wählt Paulus überhaupt dieses Bild der Rüstung? Ihr Lieben, als er das geschrieben hat, war das Römische Reich fast am größten expandiert und zur damaligen Zeit in jedem kleinen Pupsdorf waren Unmengen von Soldaten. Ja, ich habe als Kind, wenn ich in Italien im Urlaub mit meinen Eltern war oder mit meiner Mutter, da war es für mich normal, an jeder Ecke so einen Soldat zu sehen mit so einer Kettenmaschine. Hier in Deutschland kennt man das ja gar nicht. Ja, so, das war so normal. Und für die Menschen, die sind einfach so spazieren gegangen, einkaufen, arbeiten und die Soldaten waren immer da und haben für Recht und Ordnung gesorgt. Und so müsst ihr euch das mal vorstellen, die Menschen damals, die im Römischen Reich gelebt haben, die haben an jeder Ecke so einen römischen Soldaten gesehen. Es war ein klares Bild, ein vertrautes Bild. Und Paulus hat quasi dieses Bild genutzt, um eine Message zu geben. Er hat dieses Symbol des Feindes in eine Botschaft umgeändert, des Schutzes. Er war sehr schlau. Er wusste, jeder Christ, der einfach nur rausgeht und etwas zu erledigen hat, der wird jedes Mal einen Soldaten sehen. Und immer wenn er diesen Soldaten sieht, dann merkt es, ah, stimmt. Schild, Schwert, Brustpanzer, Helm. Das war richtig schlau. Er folgt damit der Methode Jesu, geistliche Wahrheiten durch vertraute Bilder zu erklären. Jesus gebrauchte Gleichnisse aus dem Alltag und der Natur. Paulus gebraucht das Bild des Soldaten. Und das war sehr, sehr schlau. Ja? Aber gegen wen kämpfen wir überhaupt? Wie in jeder Strategie oder Kriegsstrategie ist es wichtig, oder in jeder Sportart auch übrigens, beim Fußball zum Beispiel, musst du deinen Feind kennen und seine Strategie auch durchforschen. Ja? Und deswegen ist es wichtig, was dieser Text überhaupt bedeutet. Wir haben in dem Text das Wort Kunstgriffe, das wird auf Griechisch Methodaias übersetzt. Und damit sind die listigen Feuerpfeile, die dieser Text beschreibt, gemeint. Und wenn man sich jetzt diesen Soldaten sieht, das ist jetzt vielleicht nicht der originale Römer-Soldat, aber den fand ich ganz cool. Wenn man sich diese Feuerpfeile sieht oder anschaut, dann sind das die Methoden des Feindes. Es ist einmal die List, die Schlauheit des Feindes, die Verführung, die Tücke und die Gerissenheit. Das bedeutet Methodaias im griechischen Kontext. Und es ist ganz witzig, wenn man sich das alles anschaut, weil ich habe in Italien etwas erlebt mit meinem Sohn, als ich in der Geburtsstadt meines Vaters war. Die Stadt nennt sich Monte Sant'Angelo und die liegt auf einem großen Gebirge namens Gargano. Und diese Gegend ist sehr bekannt, weil dort der tote Körper vom Vater Pius liegt. Wer kennt den Vater Pius? Padre Pio, auf Italienisch genannt. Das ist dieser Mönch, der, glaube ich, in den 60er Jahren diese Wunden an den Händen hatte und viele Heilungswunder wohl getätigt hat. Man hat diese Wunden wohl Stickmaster auch genannt. Und die Menschen, die besuchen ihn. Da gehen wirklich Scharen von Katholiken und wollen diesen toten Körper einfach sehen und anfassen. Ihr könnt euch also vorstellen, was das für eine Gegend ist. Statuen, Götzen, da gibt es genug, wie Sand am Meer. Und wir waren bei einer Bekannten meiner Tante, die hat so ein Geschäft, die diese Statuen verkauft. Und hauptsächlich gibt es da Statuen vom Erzengel Michael und der Heiligen Maria. Jesus ganz wenig. Echt interessant. Und die Stadt selber, Monte Sant'Angelo, nennt man die Stadt des Erzengel Michaels. Und da war so eine große Statue, die sah echt schön aus, auch wenn ich das nicht so gut finde, aber trotzdem sah sie gut aus. Da war der Erzengel Michael, der so unter seinem Fuß einen anderen Engel hatte. Unter sich. Und Noah, mein Sohn, der hat gefragt, Papa, wer ist das? Was ist das für ein Engel? So, das ist der Teufel. Und er, ich dachte, der hat Hörner. Der sieht ja gar nicht so schlimm aus. Und da ist mir eins klar geworden. Wir leben in einer Zeit, ihr Lieben, wo es der Feind geschafft hat, sein Aussehen zu vermitteln, wie der überhaupt gar nicht ist. Die Bibel beschreibt den Teufel nicht mit Hörnern, wenn überhaupt als Schlange oder als sehr schönen Engel, der er war. Und sein größter Trick ist es, der Menschheit glauben zu lassen, dass es ihn überhaupt gar nicht gibt. Der Teufel handelt so. Heute sprechen wir ein bisschen über den Teufel. Ich weiß, wir mögen es nicht so gerne, über ihn zu reden, aber manchmal muss man über den Feind auch sprechen. Der Teufel liebt es, wenn der Mensch denkt, dass es ihn nicht gibt. Noch lieber hat er es, wenn er Mensch weiß, dass es ihn gibt und er sogar seine Seele ihm verkauft. In der Musikindustrie hören wir das wirklich deutlich, dass viele Künstler gewisse skurrile Zeichen geben, weil sie ihn anbeten wollen. Und dann möchte auch der Teufel angebetet werden, wenn er weiß, dass du seine Existenz nicht anzweifelst und du von ihm was bekommst, dann will er wie Gott behandelt werden, er will angebetet werden. Wenn du an ihn nicht glaubst, dann kommt er ganz zurecht damit. Er sagt, hey, wenn du an mich nicht glaubst, dann stimmt was mit deiner Theologie nicht, mit deinem Glauben nicht. Weil wenn du an den Teufel nicht glaubst, dann wird es schwierig mit Gott auch. Es gibt zwei Varianten. Wenn du eine Übernatürlichkeit nicht glaubst, dann glaubst du auch nicht, dass es einen Gott gibt. Wenn du vielleicht diesen Gedanken hast, ach, es gibt Gott, aber das Böse nicht, dann wird es schwierig mit der Selbstgerechtigkeit, weil wenn dir Probleme im Leben kehren, dann fängst du an, Gott die Schuld zu geben. Dann sagst du, warum hast du mir das angetan? Es gibt oft diese zwei Wege nur. Deswegen ist es wichtig, den Feind kennenzulernen, seine listigen Feuerpfeile auch zu sehen. Und was bedeutet das überhaupt? Ne? List, Schlauheit, Verführung, Tücke, Gerissenheit. Damit ist letztlich diese Beschreibung gemeint. Wenn wir uns seine List anschauen, der Teufel nimmt die Wahrheit auf sich und verändert sie nur für ein bisschen. Und wir Menschen sind so naiv zu denken, ja, ein bisschen schwindeln ist auch in Ordnung. Das meiste stimmt ja in meinem Leben. Aber es gibt keine 85-prozentige Wahrheit oder 99-prozentige Wahrheit. Bei 0,1% Mangel an Wahrheit ist es keine Wahrheit mehr. Und das liebt der Teufel. Wir werden gleich eine Geschichte als Beispiel auch uns anschauen. Dann gibt es die Gerissenheit. Er sucht immer seinen Vorteil. Vielleicht mag es schmackhaft sein, mit was er dich verführt, aber am Ende will er immer was dafür haben. Er ist tückisch. Sein Ziel ist es, dich zu schaden, dich und mich zu schaden. Das ist sein Plan, das ist sein Ziel. Er verführt dich mit unserer eigenen Gier. Und letztlich ist er ein sehr schlauer Typ. Er kennt deine Schwachstellen, weil er dich lange beobachtet. Er kann dich körperlich nicht angreifen. Das hat Gott nicht erlaubt. Gott hat gesagt, nee, bis hierhin. Lass die Seele in Ruhe der Menschen. Lass sie in Ruhe. Aber er kennt deine Schwachstellen, weil er geduldig und lange beobachten kann. Okay? So, und wenn wir uns jetzt die Waffenrüstung anschauen, was haben wir denn dagegen? Wie können wir denn gegen diese Mächte, gegen diese Feuerpfeile kämpfen? Und da gibt es einmal, wie wir in den Text gelesen haben, den Helm des Heils, der Schild des Glaubens, die Stiefel der Verkündigung, der Brustpanzer der Gerechtigkeit, der Gürtel der Wahrheit und das Schwert, das auch das Wort Gottes genannt wird. Ich werde heute, weil ich werde diese Predigt teilen, am ersten Sonntag im Oktober werde ich den zweiten Teil dann mit euch besprechen. Und im ersten Teil werde ich diese drei Schutzausrüstungen mit euch mal unter die Lupe nehmen. Das Erstaunliche ist, mit den Ausrüstungsteilen kannst du nicht angreifen. Du kannst dich nur schützen. Ja, heute geht's nur erstmal um Schutz, bis wir nächstes Mal zum Angriff gehen. Was es bedeutet, auch als Christ den Kampf annehmen und dagegen auch zu kämpfen. Aber heute geht's erstmal nur um Schutz. Beim Gürtel ist es interessant, dass der römische Soldat ein weites Gewand trug. Ja, und wenn es zum Kampf kam, und das war damals so, man hatte keine Drohnen oder derartiges, sondern man hat von Mann zu Mann gekämpft. Und da war es wichtig, dass man den Gürtel dann mit dem Gewand straff auch zieht quasi. Ja, weil dieses Gewand hätte dich ja auch beeinflussen können beim Kampf. Es wäre ein Nachteil für dich auch gewesen. Und es wäre ein Hindernis und eine potenzielle Gefahr für dich selbst gewesen. Also war es wichtig, dass man es strafft. Und ich habe jetzt für euch die Geschichte mitgenommen. Die steht im 1. Mose. Das habe ich leider jetzt nicht in der Präsentation. Das lese ich euch mal vor. Warum es wichtig ist in der Zeit, wo alles so ein bisschen willkürlich ist, wenn unser Lebensgewand so ein bisschen nach links und rechts hinausflaucht, dass wir mit der Wahrheit straffen müssen. Dieses Bild hat Paulus genutzt. Ich lese euch mal die bekannteste Geschichte, wo der Teufel zum ersten Mal aktiv wurde. Die kennt, glaube ich, jeder. Der Sündenfall des Menschen. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben. In einer anderen Übersetzung steht sogar Unsinn. Ja, der Teufel sagt, Unsinn, ihr werdet doch nicht sterben. Sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre. In einer anderen Übersetzung steht, er war sehr verführerisch. Und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab davon ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Das ist die erste Aktion, die wir in der Bibel lesen können, wie der Teufel mit uns Menschen auch handelt. Und ich finde die eigentlich so genial. Die steht in jeder Kindergeschichte. Aber eigentlich brauchen wir nur diese Geschichte, um uns wirklich kennenzulernen, wie der Teufel strategisch vorgeht. Was ist denn jetzt nun mit der Wahrheit? Es gibt ja verschiedene Wahrheiten in unserem Leben. Einmal gibt es die faktische Wahrheit und die bezieht sich auf die objektive Realität. Ja? Wenn eine Aussage oder Behauptung mit den tatsächlichen Gegebenheiten übereinstimmt. Wenn jemand bezeugen kann, dass du etwas getan hast, dann hast du keine Chance. Wenn mehrere Zeugen da sind, dann kann man das belegen und die Wahrheit wird aufgedeckt. Und das ist quasi diese Lüge, wo der Teufel von Anfang an die Fakten verdreht hat. Wenn ihr euch an den Text entsinnen könnt, er hat zu den Menschen gesagt, wie, Moment mal, ihr seid hier in diesem wunderschönen Ort und ihr dürft von keinem Baum essen. Also er schafft eine Übertreibung. Und der Mensch sagt, Moment mal, hat er gar nicht gesagt. Er sagt, von allen Bäumen, und ich will nicht wissen, wie viele Bäume da auch waren, dürft ihr essen, nur von diesem einen Baum dürft ihr nicht. Also so beginnt der Teufel, dass er Lüge in deinem Leben und in meinem Leben kommen lässt oder zukommen lässt. Und dann gibt es diesen Moment der persönlichen Wahrheit, die Wahrnehmung, die subjektive Realität, die persönliche Wahrheit, die durch individuelle Erfahrungen, Überzeugungen und Werte geprägt wird. Kommt dieser Blick auf diesen Augenöffner. Moment mal, der Teufel sagt, wenn ihr davon isst, dann werden euch die Augen geöffnet. Und das steckt in uns drin. Wir haben eine Gier in uns, dass wir über Gut und Böse und alles erfahren wollen. Wir wollen keine Grenzen spüren. Und wir leben in einer Gesellschaft, die diese Grenzen auch gar nicht mehr haben will. Wir leben in einer Übertoleranz. Wenn man etwas gegen jemanden sagt oder jemanden zum Reflektieren bringen will, sei es in den Medien oder im persönlichen Fall, dann fühlt man sich gleich angegriffen. Ja, diese Übertoleranz, die gibt uns das Gefühl, alles ist erlaubt. Es gibt keine Grenzen. Die grenzenlose Freiheit ist unser Ziel. Das sind diese losen Enden im Gewand, ihr Lieben. Wenn wir die Wahrheit entfernen, dann flattert alles in unserem Leben. Und in Deutschland oder Europa, in unserer westlichen Welt, flattert gerade alles. Das merkt ihr selber. Unsere Werte gehen verloren. Ich hatte gestern ein Gespräch beim Wasserauffüllen in der Quelle, wo wir viel über Werte geredet haben mit diesen zwei Leuten. Werte, die eigentlich auf dem christlichen Fundament gebaut sind in unserem Land, die sind komplett gelöscht. Und wenn wir dieses Schild nicht aufrechterhalten, wer dann? Ja, das ist also diese soziale Wahrheit, diese Gesellschaftswahrheit. Und dann gibt es die göttliche Wahrheit. Ihr Lieben, die bezieht sich auf eine höhere Realität. Diese Realität steht über allem. Sie liegt in der Zukunft, sie liegt in der Gegenwart, in der Vergangenheit. Sie ist übernatürlich in einer anderen Dimension, die wir nicht sehen. Was ist denn nun diese göttliche Offenbarung? Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ich bin Wahrheit, sagt Jesus. Ich bin, der ich bin. Das ist das, was Gott zu Mose sagte, als er mit dem brennenden Busch mit ihm sprach. Damit sagt Jesus nicht, ich kenne die Wahrheit, ich kenne den Weg, ich kenne das Leben, ich bin. Das ist ein Unterschied, ihr Lieben. Er ist kein Reiseführer. Er ist unser Zufluchtsort. Er ist die Wahrheit. Und das muss man sich mal vor Augen halten. Nur mit Jesus kann unser Leben die richtige Bahn bekommen. Nur mit Jesus können wir unseren wahren Ursprung auch wirklich erkennen. Wisst ihr, keine Grenzen zu haben, bedeutet im Innersten, wenn du keine Grenzen spürst, dass du dich nicht geliebt fühlst. Es bedeutet, dass niemand auf dich schaut, keiner sich um dich sorgt und du niemanden was wert bist. Ihr könnt euch sicher sein, wenn wir Menschen es schaffen, keine Grenzen mehr in unserem Leben zu haben, werden wir am unglücklichsten sein. Diese Grenzen der Liebe, diesen Moment, die eigene Entscheidung zu treffen, ja Gott, ich möchte mit dir leben. Ich möchte, dass du mir den Weg weist. Ich möchte, dass du mein Weg, meine Wahrheit, mein Leben bist. Das macht uns am glücklichsten, das lässt unser Herz am meisten erfreuen. Das ist die Wahrheit, die wir brauchen, ihr Lieben. Unser Brustpanzer der Gerechtigkeit. Der römische Brustpanzer war ein hartes und ärmelloses Kleidungsstück. Im Vergleich zum Gürtel dient der Brustpanzer zum Schutz. Angriffe aus der Ferne wurden damit abgewendet, die nicht einsehbar waren. Gerade im Rückenbereich, ja. Wenn irgendwelche Pfeile dich treffen wollen, dann warst du geschützt. Und vor allem war das Herz mit dem Brustpanzer behütet. Und weitere Organe. Ein lebensnotwendiger Schutz. Und das ist auch im Glaubensleben. Es gibt ja diesen Vers, behüte dein Herz, denn davon geht Leben raus. Lieben, wenn unser Herz geschädigt wird, wenn wir es zulassen, dass wir es nicht schützen mit Gottes Gerechtigkeit, verbittern wir innerlich. Die Wut, die Enttäuschung, die Ungerechtigkeit, die wir spüren, die kann uns am meisten von Gott entfernen. Was verstehen wir über Recht, über Gerechtigkeit? Wir Menschen haben diese Gier, über Böse und Gut zu entscheiden. Diese Bibelstelle, die ich vorgelesen habe mit der Schlange, das war auch eine Verführung. Ihr werdet über Böse und Gutes entscheiden können. Ihr werdet es erkennen. Und das müsst ihr euch auch in der Selbstgerechtigkeit immer wieder hervorrufen. Sagen, ja, es ist eine Gier, Gerechtigkeit ausüben zu wollen. Meine eigene Gerechtigkeit. Wir vertrauen auf unsere rechtliche Gerechtigkeit, die hier im Land herrscht. Aber spätestens, wenn die nicht mehr mit unserer Meinung übereinstimmt, kommt diese Selbstgerechtigkeit. Hochmut. Das Gegenteil von Demut. Wir nehmen uns zu wichtig in der ganzen Sache. Wir denken, die Welt mit unserer Tat, mit unseren Worten zu verändern, auf eine göttliche Ebene. Das obliegt nicht uns Menschen. Wir sollen Regeln befolgen, keine Frage. Aber die Selbstgerechtigkeit, die führt dazu, warum Konflikte von Mensch zu Mensch, Nation zu Nation herrschen. Was ist aber mit der göttlichen Gerechtigkeit, eine höhere Macht, das über das menschliche Verständnis bzw. des Gesetzes hinausgeht? Die Gnade und Barmherzigkeit Gottes spielen ebenfalls eine sehr wichtige Rolle. Als erstes, ihr Lieben, müssen wir die göttliche Autorität anerkennen. Er ist unser Schöpfer. Er ist Gott. Er ist nicht nur dein Papa. Er ist nicht nur dein Freund. Er ist nicht nur dein Retter. Er ist der Schöpfer. Er hat alles gemacht. Ich gebe euch mal ein paar Sekunden Zeit, darüber nachzudenken. Er ist der Schöpfer. Er hält das Universum in seiner Hand in diesem Moment. Nicht nur unsere kleine Erde. Er hat alles vorherbestimmt. Das mag vielleicht für euch skurril klingen. Ah, wenn er alles vorherbestimmt hat, warum sind wir hier? Warum sind wir nicht im Garten Eden? Warum hat er den Himmel gemacht? Warum hat er ein Paradies gemacht, um den Menschen das gleich auch wieder wegzunehmen? Entferne dich von diesem Gedanken. Dafür sind wir zu klein mit unserem Verstand. Er hat einen Plan und den zieht er auch gerade jetzt durch. Wenn wir dann bei ihm sein werden, wenn er seinen Plan vollendet hat, dann können wir nochmal reden, okay? Er hat eine Vorsehung. Er lenkt die Züge dieser Welt, weil er einfach viel größer ist als die Taten der Menschen. Gott liebt uns viel mehr, als jede einzige Sünde von uns zu hassen. Ja, wenn er meine Sünden nutzen würde, um die Menschheit zu bestrafen, dann gute Nacht. Er liebt uns viel zu sehr. Oder er liebt uns mehr, als die Sünde an sich zu hassen. Er ist allwissend. Er hat eine göttliche Souveränität. Er weiß alles und er verändert sich auch nicht. Es ist immer interessant, dass manche mir sagen, oh, den Gott des Alten Testamentes, ich lese lieber das Neue Testament. War bei mir auch so. Ich liebe den Gott, der gleiche Gott ist, des Alten Testament und verstehe ihn immer mehr. Es braucht Zeit, es braucht Reife, es braucht Wurzeln. Gott ist unverändert. Egal, in welcher Lebenssituation du dich befindest, egal, wie sich dein Leben verändert hat, egal, wie deine Familiensituation dich beeinflusst, Gott bleibt immer der gleiche, gestern, heute und morgen. Und letztlich ist es seine göttliche Liebe, die Agape-Liebe, die bedingungslos ist, die geduldig ist, die gnädig ist und voller Hoffnung. Es ist nicht die Hoffnung, die wir so kennen. Oh, vielleicht klappt es. Er freut sich schon jetzt auf die gemeinsame Zeit mit uns. Er freut sich jetzt schon. Wir ärgern ihn nur ein bisschen. Noch bis dahin. Okay? Und ihr Lieben, mit der Gerechtigkeit ist es so, da möchte ich auch mit dieser Geschichte mit der Schlange auch euch das wieder nahe bringen. Was hat die Schlange der Eva gesagt? Von keinem Baum sollt ihr essen. Und da hat sich Eva ungerecht behandelt gefühlt. Warum darf ich nicht von allen Bäumen essen? Diese Ungerechtigkeit, dieses Gefühl von Mangel, das treibt uns dann, Selbstgerechtigkeit auszuüben. Lass uns das bitte im Herzen behalten. Also göttliche Autorität, göttliche Souveränität, die göttliche Liebe. Es ist diese Gerechtigkeit, die unser Brustpanzer sein kann und sollte. Und dann haben wir unseren Helm. Der Helm des Heils. Beim Römer war das so, dass natürlich der Helm für Schutz sorgte. Und es war auch ein Symbol der Einheit. Wenn die ganzen Soldaten diesen Helm trugen, dann hat das wirklich ein Zeichen gesetzt. Ja, hatte eine psychologische Wirkung. Der Gegner hatte schon Angst, wenn sie so diesen bösen Blick gesehen haben. Ja, das Gute war, und im Vergleich zu anderen Völkern war, dass dieser römische Helm sehr komfortabel war. Man konnte den gut und leicht tragen. Das war was Besonderes und der war stabil. Ja, weil so ein Helm kann deine Sicht beeinträchtigen, der kann echt anstrengend sein und kann dich letztlich auch schwächen. Es wurde also sehr gut und praktisch angepasst. Und das möchte ich auch als Bild nutzen. Der Helm, unser Heil letztlich, dieses Ich bin das Leben, Jesu, er gibt uns das Leben. Es ist wichtig, dass wir mit diesem Helm des Heils die richtige Sicht auch bekommen. Unser Feind verdreht diese Sicht. Könnt ihr euch noch erinnern, was er im Garten zu Eva gesagt hat? Unsinn, ihr werdet nicht sterben. Was macht er jetzt? Unsinn, ihr werdet sterben. Unsinn, ihr seid nicht gerettet. Unsinn. Er verdreht diese Methode. Er lügt, ohne zu zucken. Und es sind diese Feuerpfeile, die unseren Verstand angreifen wollen. Deswegen ist der Helm des Heils so wichtig, weil er unseren Kopf, unsere Gedanken schützt. Wenn wir nicht an das Leben nach diesem Tod glauben, dann ist alles andere eigentlich nichtig. Es ist viel anstrengender. Natürlich hat man manchmal Zweifel, wie wird es da oben sein, werden wir uns kennen. Ich habe mit einer Person, mit einer guten Freundin mal gesprochen, die wollte gar nicht in den Himmel, weil der Papa sie so geprägt hatte, gesagt hat, ja, wenn wir im Himmel sind, werden wir uns nicht erkennen. Und die, warum? Ja, guck mal, wie sündhaft ich bin. Ich werde ja ganz anders sein. Ist ja schrecklich. Stimmt nicht. Die Bibel sagt das in erster Linie nicht. Ganz im Gegenteil. Jesus sagt zu dem Mann am Kreuz neben ihm, heute werden wir uns noch sehen. Wir, nicht der andere, der du nicht mehr sein wirst. Wir werden uns sehen. Und der Teufel verdreht diese Heilsgewissheit. Er kommt mit Feuerpfeilen. Er sagt dir, du bist nicht wirklich gerettet. Aber antworte mit Johannes 3, Vers 36, wenn, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Er kommt mit dem Pfeil, Gott wird dir das nicht vergeben. Egal, was du jetzt getan hast, es wird dir nie und nimmer vergeben. Im 1. Johannes 1, Vers 9 sagt er dir, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und er vergibt. Du bist immer noch ein Sünder, also bist du verloren, sagt dir der Teufel. Jesus sagt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Er sagt oft genug, du bist nichts wert. Im 1. Korinther 6, 20 wird beschrieben, dass ihr teuer erkauft seid. Du wirst es nie schaffen. Philipper 4, Vers 13, alles vermag ich durch der mich stark macht. Du bist für immer gefangen, sagt dir der Feind. Die Bibel sagt, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Gott hat dich verlassen. Jeder kennt das, glaube ich, von uns. Im Hebräer steht, ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Du bist schwach und hoffnungslos, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das ist so ein schönes Bild, ihr Lieben, dass Gott in unserer Schwachheit mächtig und kräftig ist. Du hast keine Zukunft, will er dir einflüstern. Und im Jeremia 29,11 sagte dir, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, Gott über uns. Er sagt Zukunft und Hoffnung. Ihr Lieben, das ist unsere Schutzausrüstung. Nächstes Mal werden wir über unsere Waffen reden, über unser Schild, über unser Schwert, unsere Stiefeln. Da geht es ein bisschen ins Praktische. Was können wir noch tun, damit diese Welt immer mehr zu einem Ort wird, wo die Botschaft auch verkündet wird? Aber nimmt das mit. Am vorletzten Tag, wo wir mit der Familie zurückfahren wollten, sind wir zum Einkaufszentrum in Italien gefahren. Und auf einmal kam die Kontrollleuchte, dass unser Reifendruck nicht so in Ordnung ist. So passiert, wenn man so eine lange Fahrt hat, dann spinnt er manchmal so rum, hat mir keine Gedanken gemacht. Dann ist Steffi ausgestiegen, weil man sieht, Schatz, unser Reifen ist ein bisschen platt. Und dann schauen wir uns diesen Reifen an, da war so ein Cuttermesser drin, so abgebrochen. Und in dem Moment dachte ich, was für ein Idiot. Weißt du, der hat nicht mal die Scheibe eingeschlagen, hat nichts geklaut, er hat sich einfach einen Spaß draus gemacht. Vor allem hat er ja gesehen, wir hatten Dachgepäck, wir hatten Kindersitze, das ist ein Familienauto, ja. So, und gewissenlos hat er dieses Messer da reingerammt und dann dachte ich, was mache ich denn jetzt? Morgen müssen wir zurückfahren. Und dann habe ich Steffi und die Kinder im Einkaufszentrum gelassen und habe dann eine große Werkstatt gesucht, die war 10 Kilometer weiter entfernt. Ich so, vielleicht schaffe ich das ja, ne? Fahr auf die Autobahn und höre, dass die Felgen langsam so den Boden berühren. Und ich so, oh Mann, fahr rechts ran. Habe ich so einen Schrei rausgelassen. Oh, den hätte ich ja hören sollen. So einen Schrei. Ich habe den Typen verflucht. Und im nächsten Moment, Moment mal, ich predige doch über die Waffenrüstung. Und dachte, verdammt. Gutes Beispiel. Gutes Zeugnis, Domenico. Hast du wieder gut gemacht. Und obwohl mein Gefühl sich dagegen gewehrt hat, habe ich Halleluja gerufen. Oh, es war aber wirklich nur von hier aus, ja. Ey, ich habe immer noch an den Typen gedacht. Dann habe ich ihn gesegnet und die Wut war ja immer noch da. Die wurde sogar ein bisschen stärker. Und dann habe ich dieses Auto dann, Gott sei Dank, an der Autobahn war ein Geschäft mit so einem größeren Parkplatz und habe das Auto dort geparkt. Und dann habe ich die kleine Werkstatt gesucht, bin da hingelaufen, 1 Kilometer. Und da waren da so 2 ältere Herrschaften. Waren echt süß so, ne? Und ich gesagt, könnt ihr mal einen Reifen wechseln? So, wir wechseln keine Reifen mehr. Wir haben nicht mehr dieses Alter. Ich so, ah, toll. Aber 2 Kilometer weiter ist ein Reifenhändler. Ich so, Gott sei Dank. Bin rübergelaufen, hab mir so einen Ersatzreifen gegeben, einen Wagenheber und 2,5 Kilometer. Ich sag euch. Ich habe wieder so kleine Wutausbrüche gegen den Typen gehabt, aber habe auch gleichzeitig wieder versucht, Gott zu loben und ihn zu segnen. Ihr Lieben, es sind die kleinen Sachen manchmal, die uns von Gott entfernen wollen. Ja? Es ist alles gut gegangen. Wir sind hier in Deutschland. Gott hat uns da rausgeholt. Aber es sind diese Kleinigkeiten. Weil ganz oft, wenn uns schlimme Sachen widerfahren, sind wir oft bei Gott nahe. Aber die Kleinigkeiten, wo Menschen Ungerechtigkeiten uns oder in unserem Leben ausüben, die entfernen uns von Gott. Und auch wenn du dich nicht daran fühlst, sprich es aus, segne ihn. Das Gefühl kommt danach. Okay? Weil der Geist Gottes, der liebt es, wenn wir mit dem Mund bekennen. Wenn wir mit dem Mund bekennen zur Buße, wenn wir mit dem Mund bekennen, ihn Lob zu preisen. Amen. Lass uns noch beten. Jeder für sich. Vielleicht gibt es die ein oder andere Lebenssituation, wo ihr diesen Schutz braucht, wo ihr diese Wahrheit, euren Gürtel, wirklich straffen müsst. Ich bin jetzt nach dem Urlaub, ich brauche gerade keinen Gürtel. Aber vielleicht brauchen wir diesen geistlichen Gürtel, diese Wahrheit. Lasst uns gucken, wo wir selbstgerecht sind und wir diese Selbstgerechtigkeit ablegen und den Brustpanzer der Gottesgerechtigkeit anlegen. Und unseren Helm des Heils. Du bist gerettet. Du bist geliebt. Du bist im Vaters Schoß. Lass uns beten. Großer Gott, unser Herz soll ein Lobpreis sein. Unser Herz soll dich als Schöpfer, als Gott, König, Erlöser, Vater, Freund und Begleiter anerkennen. Und wenn wir das mit dem Mund bekennen, dann macht das was mit uns. Der Heilige Geist liebt es, wenn wir dich manifestieren, wenn wir dich preisen. Und ich bitte dich, dass du uns schützt, Herr. Du hast uns den Helm gegeben, weil wir uns gerettet wissen wollen. Du hast uns diesen Brustpanzer gegeben, weil du am Ende sagst, mein ist die Rache. Ich werde mich drum kümmern. Du brauchst nicht zu handeln, mein Kind. Ich kümmere mich darum am Ende der Tage. Und du hast uns diesen Gürtel der Wahrheit gegeben, der unser Leben festigen kann. Wir brauchen diese Festigkeit. Diese losen Enden, die geben uns keine sichere, fundamentale Ausrichtung. Herr, ich danke dir, dass du unser Gott bist, dass du uns eine Waffenrüstung gegeben hast, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist. Und dass durch dich, Jesus, wir zum Vater hineingelangen können. Dir sei Lob und Ehre, großer König, in alle Ewigkeit.